Hallo und herzlich willkommen im Podcast 1 mit Sternchen.
Zukunftsstark in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Daniela Löbnitz. Ich bin Mathe- und Lerncoach. Mein heutiger Gast ist Alexander Schmidt. Alexander ist stellvertretender Schulleiter an einer integrierten Gesamtschule mit reformpädagogischen Ansätzen. Zumindest war er stellvertretender Schulleiter zum Zeitpunkt der Aufnahme. In der Zwischenzeit hat sich auch bei ihm noch etwas verändert. Daneben ist er nach wie vor Lehrercoach mit den Schwerpunkten Zeit- und Stressmanagement. Im Interview sprechen wir über den Krankheitskreislauf von Lehrern, der gar nicht so leicht zu durchbrechen ist, über ChatGPT und die Bedeutung für hochwertige Texte und warum grundsätzlich Texte lesen und interpretieren wichtig ist, um zu verstehen, wie Texte überhaupt funktionieren und wirken. Es freut mich sehr, dass ich ihn als Gast in diesem Podcast begrüßen darf. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
Hallo.
Magst du dich zum Einstieg mal so ein bisschen vorstellen? Wer bist du, was machst du und wie war so in groben Zügen dein Weg?
Sehr gerne. Ich bin stellvertretender Schulleiter an einer integrierten Gesamtschule in Frankfurt am Main und bin gleichzeitig als Lehrercoach im Bereich Zeitmanagement und Stressmanagement tätig. Ja, in groben Zügen, wie bin ich dorthin gekommen? Ich habe in Rostock studiert, Mathematik und Latein auf Lehramt mit den Beifächern Physik und Astronomie und hatte das große, große Glück, während meines Studiums schon als Aushilfslehrer, als studentischer Aushilfslehrer an einer katholischen Gesamtschule unterrichten zu dürfen. Die war damals im Aufbau, die Don Bosco-Schule in Rostock, mittlerweile auch über die Stadtgrenzen durch den jetzigen Schulleiter Gerd Mengel bekannt. Und dadurch konnte ich schon als Student eine reformpädagogische Schule mit aufbauen. Und das war ein ganz, ganz großer, ja, Meilenstein in meinem Leben. Und ich habe dort dann auch mein Referendariat gemacht, war dort auch als fertiger Lehrer tätig und bin nach 7 Jahren in Don Bosco-Schule und kirchlichen Dienst dann nach Sachsen-Anhalt gezogen, an ein klassisches Gymnasium gekommen, dort schulfachlicher Koordinator geworden, stellvertretender Schulleiter, war dort auch 7 Jahre in Wittenberg tätig und bin jetzt seit Anfang August in Frankfurt am Main an einer integrierten Gesamtschule, übrigens auch wieder mit reformpädagogischen Ansätzen.
Ja, super interessant, weil Gerd Mengel, den hatte ich ja vor einiger Zeit schon im Podcast. Der hat ja ein bisschen was auch über die Don Bosco-Schule erzählt. Mhm. Und die machen natürlich vieles anders und es ist natürlich schön, dass du da auch die quasi mit aufgebaut hast. Was machen diese Schulen anders oder auch die Schule, an der du heute bist?
Die Schulen haben einen hohen Anteil an Freiarbeit, an selbstgesteuerten Lernen. Die Don Bosco-Schule arbeitet nach dem sogenannten Marchtaler Plan, das heißt freie Stillarbeit. Die Schüler haben dann Phasen, meistens zu Beginn des Unterrichtstages, in denen sie Aufgaben selbstständig abarbeiten, sich selbst das Fach wählen, in dem sie arbeiten. In der Schule, an der ich jetzt bin, an der Karl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt am Main, ist es ähnlich. Es geht nach dem Dalton-Prinzip, auch das sogenannte selbstständig gesteuerte Lernen, kurz Segeln genannt, das allerdings nicht im Morgenband liegt, sondern über den Tag verteilt ist. Aber jede Klasse hat einen Block, mindestens einen Block pro Tag, selbstständig gesteuertes Lernen, in denen sie selbst entscheiden, welche Fächer, welche Aufgaben sie machen und bekommen dort dann eben Aufgaben entweder über eine Woche als Wochenplan oder eben über einen längeren Zeitraum in Form von Projektarbeiten.
Und dann hast du noch was gesagt ganz am Anfang, du bist auch noch Lehrercoach, also für Lehrer im Bereich Umgang mit Stress und dergleichen.
Genau. Dazu bin ich gekommen, als ich selbst vor 3 Jahren in etwa ein extremst hohes Stresslevel hatte, nachdem ich schulfachlicher Koordinator geworden bin und auch andere Aufgabengebiete hatte. Und ich habe mir damals Hilfe gesucht bei einem High-Performance-Coach in Leipzig und habe bei dem ein 3-Monats-Coaching durchlaufen. Seitdem nämlich eine 40-Stunden-Woche, freie Ferien, freie Wochenenden, das als stellvertretender Schulleiter. Und ja, dieses Wissen wollte ich gerne an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Und somit habe ich mich gemeinsam mit dem Coach auf den Weg gemacht, ein spezielles Training für Lehrkräfte auszuarbeiten. Und ja, seitdem helfe ich Kolleginnen und Kollegen eben, ihren Tagesablauf zu optimieren, ihr Zeitmanagement in den Griff zu bekommen und ihr Stresslevel nachhaltig zu senken.
Was ja, glaube ich, gerade auch in der heutigen Zeit ein super wichtiges Thema ist, ne? Weil man sich anguckt, wie hoch das Stresslevel bei vielen Lehrern ja doch tatsächlich auch ist.
Definitiv. Und es sind sehr, sehr viele Dinge, die da auf die Kolleginnen und Kollegen einprasseln. Zum einen, dass Leistungskontrollen wesentlich komplexer geworden sind, als sie noch vor 10, 20 Jahren vielleicht waren, sodass auch der Korrekturaufwand in vielen, vielen Bereichen sehr angestiegen ist. Hinzu kommt aber natürlich auch die ganzen bürokratischen und administrativen Aufgaben zu managen und auch der Anzahl an Elterngesprächen und Klassenleitertätigkeiten ist wesentlich größer geworden. Und das ist das, was Kolleginnen und Kollegen belastet.
Wird das gut angenommen von Lehrern?
Naja, die Frage ist immer, was ist gut? Ich bin zufrieden. Ich möchte natürlich noch mehr erreichen. Das ist vollkommen klar. Denn ich weiß, dass ich eben dort wirklich nachhaltig helfen kann. Und nur wenn wir gesunde Lehrkräfte in den Schulen haben, dann werden wir auch eine gewisse Bildungstransformation hinbekommen. Und uns ist nicht geholfen, wenn wir alle schreien und sagen, das Schulsystem muss sich verändern, sonst kriegen wir keine Lehrer. Aber wenn die Lehrer alle draußen sind, dann werden wir erst recht keine Lehrer bekommen, sondern wir brauchen jetzt Leute, die gesund und stabil in den Schulen sind, die Schule gestalten und verändern können. Und wenn das uns nicht gelingt, dann haben wir jetzt schon verloren.
Ja, finde ich absolut wichtig. Und du hast es so schön gesagt, ne, wir brauchen vor allen Dingen gesunde Lehrer. Und wenn man sich zum Beispiel Krankheitsquoten anguckt unter Lehrern, dann ist es ja leider so, dass es halt nicht so ist. Und das hat natürlich auch viel mit dem System zu tun. Aber es gibt natürlich auch, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Dinge, die der Lehrer selber machen kann, um da mehr Kontrolle drüber zu bekommen.
Definitiv.
Dass er selber steuern kann quasi.
Definitiv. Also die Krankheitszahlen sind gruselig. Ich kriege es ja selbst mit als stellvertretender Schulleiter, wenn ich morgens dann auf unserem Anrufbeantworter abhöre, wie viele Kolleginnen und Kollegen krank sind, wieder krank sind, länger krank sind. Auch diese Hoffnung haben, ich komme morgen wieder, ich komme übermorgen wieder und dann zieht sich doch die gesamte Woche hin. Diese Unsicherheit ist natürlich auch ein ganz großer Faktor, der wiederum die anderen Kolleginnen und Kollegen belastet, weil der Unterricht muss ja gedeckt werden in irgendeiner Form, Art und Weise. Und hinzu kommt noch, dass dann sich ja auch die Aufgaben anstauen. Das heißt, man kommt aus einer Krankheitswelle zurück und hat dann plötzlich drei Stapel Klassensätze Arbeiten dort liegen, die ja immer noch nicht korrigiert sind. Und dann ist man relativ schnell wieder krank, weil nämlich auf einmal die Arbeitslast so hoch ist. Und entscheidend ist es, und das ist so der wichtigste Tipp, dass man versucht, diesen Beruf, Lehrerberuf, der ja in Wellen auf einen zukommt. Es gibt diese absolut heißen Phasen, wo viel zu tun ist, und es gibt diese Phasen, wo man weniger zu tun hat, dass man versucht, diese Wellenberge ein bisschen ja kleiner zu machen und die Täler ein bisschen zu füllen, dass man einen möglichst gleichmäßigen Workload hat über das Jahr verteilt.
Ja, diese Wellen, ich merke die ja auch. Ich bin zwar kein Lehrer in der Schule, aber ich trainiere ja Jugendliche und Kinder im Bereich Lernen, zum Teil halt auch in Mathe. Und ja, ich merke auch diese Phasen, ne, wenn bei allen die Arbeiten anstehen. Ne, das ist dann auch immer sehr, sehr gebündelt, bei allen mehr oder weniger gleichzeitig. Und dann kommt wieder so eine Phase, wo halt fast nichts ist. Ne? Und aus Lehrersicht hat man natürlich dann diese Berge an Korrekturen, die dann da liegen, weil die Arbeiten ja nun mal immer um die gleichen Zeiträume geschrieben werden, alle.
Das ist der eine Punkt, wobei man ja viel steuern kann. Aber viele Kolleginnen und Kollegen machen sich keinen Plan, wann schreibe ich welche Klassenarbeit, sondern sie sagen, ah ja, das ist jetzt, da ist mein Themengebiet zu Ende, jetzt schreibe ich die Klassenarbeit und plötzlich stellen sie fest, dass sie in drei, vier Klassen gleichzeitig mit dem Themengebiet fertig sind, schreiben die Klassenarbeit, dann haben sie die Stapel dort liegen. Und manchmal ist es vielleicht besser, auch nach einem halben Themenkomplex oder so eine Klassenarbeit zu schreiben, dass es sich möglichst über das Halbjahr verteilt. Das ist ein Benefit für die Schülerinnen und Schüler, weil vielleicht auch der Stoffumfang nicht ganz so groß ist. Es ist ein Benefit für die Lehrkräfte, weil die Arbeiten verteilt sind. Und dann hat man nicht alle auf einmal dort liegen. Ich sage immer, Richtmaß ist maximal zwei Arbeiten als Lehrkraft in einer Woche zu schreiben, weil sonst kommt man mit der Korrektur ja gar nicht hinterher.
Mir war nicht bewusst, dass Lehrer da eigentlich so viel Gestaltungsspielraum haben, dass sie eigentlich die Arbeiten selber so einteilen können. Ich hatte immer, vielleicht auch ein bisschen naiv, die Vorstellung, dass es so wie feste Zeiträume gibt, in denen quasi die Arbeiten geschrieben werden.
Naja, die Oberstufenklausuren, die werden natürlich festgelegt, weil der Klausurenplan so dicht ist, das muss man koordinieren. Aber man hat ja nicht nur Oberstufenkurse. Und da ist es dann eben entscheidend, dass man dann, sobald dieser Klausurenplan draußen ist, guckt, okay, jetzt habe ich in der Woche, habe ich die vielleicht in dem einen Oberstufenkurs die Klausur in der anderen Woche da, dass man sich da nicht noch unbedingt den Deutschaufsatz 8. Klasse oder die Geoarbeit Klasse 10 reinlegt, sondern die vielleicht die Woche vorher, später oder gar noch mit einem größeren Abstand schreibt.
Ja, von Sachsen-Anhalt nach Frankfurt ist ja schon geografisch ein Sprung.
Definitiv, aber ich wollte unbedingt wieder zurück in Richtung Heimat. Also es ist nicht ganz die Heimat, aber deutlich näher dran. Ich komme ursprünglich aus der Ecke Heidelberg, also ich bin gebürtiger Heidelberger, habe mein Abitur in Weinheim abgelegt, habe sozusagen schon als Schüler die Luft des Belz Verlags geschnuppert und bin dann ja zum Studium nach Rostock gegangen, Sachsen-Anhalt, jetzt Frankfurt. Das heißt, also ich robbe mich sozusagen ja Stück für Stück wieder an die Heimat ran.
Okay. Ja gut, das macht dann Sinn.
Und ich hatte auf jeden Fall wieder Lust auf Großstadt oder größere Stadt. Und jetzt ist es natürlich eine sehr große Stadt geworden, also auch im Vergleich zu Rostock eine sehr, sehr viel größere Stadt geworden. Aber nach 7 Jahren Wittenberg sehnt man sich dann doch wieder nach ein bisschen mehr Leben.
Merkst du Unterschiede in den Schülern zwischen den ganz unterschiedlichen Bundesländern?
Ja gut, das Offensichtliche, was man natürlich hat, ist, Frankfurt ist viel mehr multikulturell als Sachsen-Anhalt, das ist vollkommen klar. Also der Ausländeranteil in dem Gymnasium in Wittenberg war so verschwindend gering, dass man die 3 Ausländer an einer Hand abzählen konnte. Das hat man natürlich in Frankfurt nicht. Wir haben in Frankfurt fast 200 Nationen bei uns an der Schule. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Austausch, weil man sehr viel mehr Sichtweisen bekommt und auch ja mit den Schülern ganz anders über Weltpolitik oder auch kulturelle Erfahrungswerte diskutieren kann, als das natürlich in Wittenberg der Fall ist. Ich sehe es als eine absolute Bereicherung.
Ja, absolut. Das ist natürlich, also 200 Nationen ist eine Menge. Und klar, da kriegt man viele verschiedene Sichtweisen, viele verschiedene Perspektiven. Und das ist ja auch das, was am Ende den gesellschaftlichen Diskurs einfach auch ausmacht. Je mehr ich da über den Tellerrand mal gucke oder vielleicht auch mal eine Sichtweise bekomme, die ich so noch gar nicht hatte, das bereichert ja auf jeder Ebene.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist schon sehr spannend einfach zu sehen, wie eben, ja, bestimmte ja, Feste gefeiert werden, wie bestimmte Ansichten sind. Klar, natürlich das Elternhaus prägt, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, die Toleranz eben auch, sich auf andere Kulturen einzulassen, ist natürlich eine ganz andere, als ich sie beispielsweise in Wittenberg hatte.
Gut. Welche Rolle hat Schule auf deinem Weg gespielt?
Ich war an einem klassischen Gymnasium in Weinheim als Schüler gewesen und es war eine gute Schule, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Es war wirklich eine gute Schule, Ende der 90er, Anfang der Nuller. Und mich haben doch ein paar Lehrerinnen und Lehrer geprägt und letztlich auch dazu geführt, ja, Lehramt zu studieren. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich habe ein bisschen auch Lehramt aus einer gewissen Protesthaltung studiert, nämlich vor allen Dingen auch bei den Lehrern, die schlecht waren, habe ich gesagt, ich möchte es besser machen. Das war auch so eine Motivation daraus, Lehramt zu studieren.
Was waren das für Lehrer? Also was haben die so? Also ich möchte jetzt nicht, dass wir jetzt nur über die nicht so guten Lehrer sprechen.
Nein, nein,
Wir
nein,
sprechen gleich auch noch über die anderen.
nein.
Aber was hast du da noch irgendwas im Kopf, wo du gesagt hast, boah, das würde ich auf jeden Fall anders machen?
Vor allen Dingen teilweise auch wirklich fachliche Inkompetenz. Das muss ich sagen, das hat mich immer wahnsinnig getriggert, weil ich möchte jemanden haben, der auch fachlich tief gehen kann. Und das hat mich auf jeden Fall getriggert. Und wenn dann eben Lehrkräfte einfach nur ihren Stiefel runtergespult haben und weder nach links und nach rechts geschaut haben und auf Fragen oder weiterführende Fragen absolut nicht reagieren konnten und überhaupt nicht spontan reagieren konnten, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil das ist für mich kein Unterricht, sondern die Schüler sollen den Unterricht führen. Also natürlich, der Lehrer hat einen Plan, aber die Schüler sollen auch ein gewisses Mitbestimmungsrecht haben, beziehungsweise gerade wenn bereichernde Kommentare kommen, dass man da eben auch spontan drauf eingeht. Und das ist was, was für mich enorm wichtig ist im Unterricht. Und ich merke es bei meinen Fächern. In Latein ist das natürlich, kommt das wesentlich häufiger vor als beispielsweise in Mathe. Aber trotz alledem, das ist etwas, was für mich Unterricht ausmacht. Dass ich auch Interesse bei den Schülern wecke und wenn Interesse geweckt ist, dann eben auch Themen vielleicht in eine ganz andere Ecke verfolge, als ich es mir in meinem Kämmerchen im Stundenentwurf geplant habe.
Ich finde das tatsächlich manchmal auch so ein bisschen ja fast schon lustig, weil Lehrer wollen ja, also ich meine, das ist ja eigentlich ein Fach, was sie gewählt haben, was sie interessiert. Und wenn sie es jetzt schon schaffen, einem Schüler da Interesse dran zu wecken an diesem Thema, dann eigentlich dieses Weitergehende abzublocken, das finde ich dann immer schwierig.
Naja, wir müssen aber auch ganz ehrlich sein, viele Lehrkräfte haben ein absolutes Lieblingsfach und ein Fach, was halt noch dazu studiert worden ist, weil man halt eben zwei Fächer braucht. Und das ist eben die Problematik, dass man dann dieses Fach vielleicht, ja, ich würde jetzt nicht sagen, halbherzig ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber vielleicht auch nicht mit dieser Tiefe, mit diesem Enthusiasmus dann gemacht hat, unterrichtet, wie das andere Fach. Und wenn man natürlich aber einen Schüler hat, der absolut für dieses Fach brennt, dann wird es schwierig.
Ja, meist wird man ja wahrscheinlich auch dann als zweites Fach ein Fach wählen, wo man weiß, dass die Jobchancen relativ gut sind. Also klar, im Moment reden wir natürlich riesig über Lehrermangel, aber es gab ja mal Zeiten, da war das ja auch noch anders tatsächlich, ne? Und da hat man ja vielleicht dann auch ein Fach als zweites Fach gewählt, was einem vielleicht sogar noch ein bisschen weniger interessiert hat als ein anderes, einfach weil die Jobchancen damit größer waren, oder?
Definitiv. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Gründe, welches zweite Fach man dazu wählt. Die verrücktesten Sachen, die ich je gehört habe, ist beispielsweise, ich war ja im Osten an der Schule gewesen und hatte viele Kolleginnen und Kollegen, die noch ihre Ausbildung in der DDR gemacht haben. Und dort gab es nur an bestimmten Unis bestimmte Fächerkombinationen. Und ich hatte zum Beispiel eine Kollegin gehabt, die hatte Kunst als Fach, das war ihre absolute Leidenschaft. Sie wollte aber unbedingt an dieser Universität studieren, weil ihr die Kunstprofessoren dort gefallen haben. Also hat sie ein zweites Fach genommen, was sie gar nicht interessiert hat, weil nur das an dieser Universität möglich war. Das heißt, nicht interessiert hat, aber nicht so sehr interessiert hat wie ein anderes Fach. Aber das hätte sie an dieser Universität nicht studieren können. Und das sind dann halt diese Zwänge, die man dann zum Teil auch hatte. Und einfach auch der Studienort bestimmt auch mit einem gewissen Gradmaß dann auch das zweite Fach.
Würdest du dir an der Stelle wünschen, dass sich das ändert, dass man wegkommt von diesem zwanghaft dem zweiten Fach?
Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich denke, eine gewisse Abwechslung ist schon gut. Ich habe ja selbst vier Fächer mit Mathematik, Latein, Physik und Astronomie. Und ich liebsten unterrichte ich beispielsweise Latein, könnte mir aber jetzt auch nicht vorstellen, nur 25 Stunden Latein zu unterrichten. Da würde ich auch wahrscheinlich durchdrehen. Ich hatte das in Rostock, habe ich sehr, sehr viel Latein unterrichtet. Da habe ich mir dann doch sehnlichst mal gewünscht, wieder mal eine Mathe-Klasse zu haben oder auch ein bisschen mehr Physik zu haben. Jetzt dreht sich das gerade so ein bisschen, schon seit Jahren und auch hier in Frankfurt. Latein ist nicht so relevant oder es gibt genügend Lateinlehrer. Mathe und Physik ist natürlich Mangelfach. Und da wünsche ich mir natürlich dann durchaus wieder ein bisschen mehr Latein. Aber ja, sicherlich, man hat so sein Lieblingsfach, also Latein unterrichte ich deutlich lieber noch als Mathematik beispielsweise. Das hat aber eigentlich weniger mit dem Fach zu tun, sondern mehr mit den Inhalten, die ich unterrichten muss. Und dementsprechend, also ich denke, diese Mischung ist schon gut, aber problematisch ist es, wer es nicht unbedingt machen möchte, dem würde ich auch so ein Monofachstudium, ja, gewähren und trotzdem als vollwertigen Lehrer, wenn er nur einfach unterrichten will. Klar, es macht es für den Einsatz nicht ganz so einfach, aber in Zeiten des Lehrermangels, warum nicht?
Okay. Welche Fähigkeiten hast du in der Schule gelernt, die dir auf deinem Weg geholfen haben?
Definitiv war die wichtigste Fähigkeit eigentlich Schreiben. Und zwar Schreiben nicht im Sinne von, ich setze irgendwelche Buchstaben zu Worten zusammen, sondern wirklich Aufsätze zu schreiben. Mathe ist mir immer zugefallen und das war nie so dieses Thema, was andere vielleicht haben, dass sie da sich dahinter klemmen müssen. Aber bei mir war es wirklich das Thema, dass ich wirklich qualitativ hochwertige Aufsätze schreiben kann. Und da habe ich ganz, ganz viel geübt. Und ich hatte zum Glück eine Deutschlehrerin in der 12. Klasse gehabt, leider nur ein Jahr, werde ich nicht vergessen, Mathe-Deutschlehrerin, auch eine sehr ungewöhnliche Kombination. Und die hat mir das Schreiben beigebracht. Und davon profitiere ich heute noch.
Was macht das für einen Unterschied, wenn man gute und hochwertige Texte schreiben kann?
Dass rhetorisch ausgefeilte Texte deutlich mehr gelesen werden, einen größeren Mehrwert bringen, als wenn man dann eben nur irgendwas hinschnoddert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und ich merke es ja gerade, ich veröffentliche relativ viel bei LinkedIn, ich kriege positive Rückmeldungen. Und ich bin überzeugt, hätte ich in der Schule nicht diese ja, intensive Ausbildung in Sachen Aufsätze, also gerade diese kürzeren Texte, die ja auch für LinkedIn relevant sind, gelernt, dann hätte ich definitiv da nicht so positive Rückmeldungen bekommen, weil es kommt sehr viel auf Rhetorik und nicht nur auf den Inhalt an.
Frag deshalb, also mir selber ist schon klar, warum Texte wichtig sind. Ja, wir kommen ja im Moment auch in so eine Zeit, wo ja für viele dieses Textschreiben eher so ein bisschen ja, nachlässiger behandelt wird, weil man halt sagt, naja, ChatGPT macht's schon. Da bin ich jetzt bisher noch nicht so ganz von überzeugt. Also ChatGPT ist schon cool und das kann auch vieles, aber das ist halt noch nicht unbedingt dann ein Text, der halt auch funktioniert, der gelesen wird, der so Mehrwert bringt, dass er anderen im Kopf bleibt. Was meinst du dazu?
Ja, die Problematik ist einfach, dass nicht der eigene Stil drin ist. Und jeder hat einen eigenen Stil, wie er schreibt, wie er rhetorische Mittel einsetzt. Und diese rhetorischen Mittel setze ich ja ein, weil ich damit eine gewisse Wirkung erzielen möchte, weil ich bestimmte Punkte, die mir in den Text inhaltlich wichtig sind, hervorheben möchte. Und ich bezweifle, dass ChatGPT weiß, welche Punkte mir wichtig sind und sie dann mit diesen rhetorischen Mitteln dann füttert. Und deswegen wird auch in den nächsten Jahren ChatGPT nicht einen qualitativ hochwertigen Journalismus, journalistische Arbeit, aber auch wissenschaftliche Texte ersetzen können. Klar, wenn ich natürlich nur eine inhaltliche Zusammenfassung von irgendetwas haben möchte, so what? Ja, aber es wird definitiv nicht die guten Texte, die sowohl in Social Media gepostet werden, als auch eben in den Printmedien, und jetzt sage ich jetzt auch mal, oder Printmedien, also textbasierten Medien, ob das jetzt auch die Tagesschau oder ZDF heute App, Kommentare oder sowas sind, wird es auch nicht ersetzen können.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, und vor allen Dingen, wenn ich dann rhetorische Mittel einsetzen möchte, um damit ganz bestimmt etwas zu betonen, dann muss ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad rhetorische Mittel überhaupt kennen. Und da, wo man dann in so einer, in der Schule vielleicht noch sagt, na ja, ne, warum muss ich immer sowas analysieren und nach rhetorischen Mitteln suchen? Ja, aber man lernt die halt kennen, ne? Und man lernt kennen, wie die aussehen und wie die im Text funktionieren und wie die wirken. Weil das ist ja das Wissen, was ich dann brauche, wenn ich die überhaupt benutzen möchte.
Genau so ist es. Wenn ich mich nicht mit Texten auseinandersetze und wenn ich nicht lese, und ich finde es ganz gruselig, wenn mir Schüler sagen, dass sie außer die Pflichtlektüren, die sie in der Schule lesen, ansonsten nicht mehr lesen, dann finde ich das ganz, ganz bedenklich, weil nur so durch erstmal das Lesen von Texten und auch das Analysieren von Texten kann ich überhaupt erstmal verstehen, wie Texte funktionieren, bevor ich dann in die eigene Produktion gehe. Das ist im Übrigen genauso wie beim Programmieren lernen. Programmieren lerne ich nicht, indem ich eine leere Shell vor mir sitzen habe und irgendwelche Befehle eingebe, sondern indem ich erstmal einen Code analysiere und dann beispielsweise kleine Veränderungen mache, welche Wirkung hat das dann auf das Programm, und so anfange dann mir eine Programmiersprache zu erschließen. Und genauso ist es eigentlich mit Schreiben. Und Schreiben kommt eigentlich in der Schule viel, viel, viel zu kurz. Mit den kümmerlichen Stunden Deutsch, die wir teilweise in der Schule haben, wenn ich dann sehe, dass da teilweise nur 3 Stunden Deutsch noch in manchen Jahrgängen sind, aber wir massenweise andere Fächer haben, dann schüttle ich manchmal noch nur mit dem Kopf.
Ja, das mit dem Lesen, das ist bei uns, bei mir, bei den Schülern auch immer ein Thema, wo ich zumindest mittlerweile den einen oder anderen dazu gebracht habe, dass er sich ein für sich selbst spannendes Buch raussucht und tatsächlich anfängt, mal jeden Tag zumindest ein paar Minuten erstmal zu lesen, weil das einfach so enorm wichtig ist und weil das Lesen einfach auch ganz viel Auswirkungen auf andere Bereiche hat. Ne, von angefangen von Konzentration über, ja, wie funktionieren Texte, über wie verstehe ich überhaupt Dinge. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die durch das Lesen kommen. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Fähigkeiten, glaube ich, die man entwickeln kann.
Definitiv und vor allen Dingen, muss ja einfach nicht viel, sondern es muss eine Routine werden. Und mir kann kein Schüler sagen, dass er nicht am Tag eine halbe Stunde, 20 Minuten Zeit hat, Buch zu lesen. Und eine gute Lektüre, ein gutes Jugendbuch, da gibt es so viele. Also mir kann auch keiner sagen, dass es nichts gibt, was einen nicht interessiert. Und einfach sich dazu zu zwingen und zu sagen, okay, ich lese jetzt mal jeden Tag eine halbe Stunde und dann wird es zu einer Routine und dann geht das in Fleisch und Blut über wie das Zähneputzen. Das ist etwas, wohin wir wieder kommen müssen. Aber allgemein unsere Gesellschaft, nicht nur Jugendliche, Gottes Willen, das möchte ich jetzt hier nicht, hier geht es sehr zurück, was Literatur angeht, insbesondere auch was überhaupt auch Romane angeht. Also Sachbücher, das boomt noch, aber Romane werden von Jahr zu Jahr immer weniger gelesen, immer weniger verkauft.
Gab es Werte, die du aus der Schule mitgenommen hast? Und wenn ja, welche Sicht ist damit auf Gesellschaft und Arbeitswelt entstanden für dich?
Definitiv war das Wichtigste für mich Offenheit und Toleranz. Das ist ein ganz entscheidender Wert und das hat eigentlich zu meiner Fähigkeit geführt, die mir immer wieder zurückgespiegelt wird, dass das mein stärkster Skill ist, nämlich mein Empathievermögen. Und das brauche ich sowohl natürlich Schülerinnen und Schülern gegenüber, aber vor allen Dingen auch als Führungskraft in der Schule, als stellvertretender Schulleiter, Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Und das waren so diese Werte, die ich auf jeden Fall mitgenommen
Kannst du dich an Situationen erinnern, in denen das geprägt wurde?
habe. Also vor allen Dingen bin ich da sehr, wer mir hier sehr wichtig ist oder war mein Religionslehrer. Der hat das vor allen Dingen sehr geprägt. Konkrete Situation ist schwierig. Es war einfach immer ein Prozess.
Super spannend, dass du sagst Religionslehrer, weil das ist ja der, den man jetzt vielleicht am wenigsten vermutet hätte.
Ja, gut, aber bei Toleranz und ja, also das war schon sein wichtigster Punkt, den er immer wieder im Religionsunterricht gebracht hat, wie wichtig es ist, Toleranz und Offenheit gegenüber anderen zu haben. Gerade als Christ natürlich tolerant und offen gegenüber anderen Religionen zu sein, aber auch innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb des Christentums. Also gerade wenn man dann Themen anspricht wie Homosexualität und so weiter, was ja doch gewisse Tabuthemen in manchen christlichen Bereichen sind, dann ist das ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
Finde ich sehr, sehr gut. Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Welche drei Dinge würdest du dir an Schule anders wünschen?
Also das auf drei Dinge runterzubrechen, das ist echt schwierig. Die Liste ist so lang wie die vom Weihnachtsmann. Aber wenn ich es auf die wichtigsten Dinge runterbrechen muss, dann ist es definitiv, ich wünsche mir eine gewisse Schulvielfalt. Und mit Schulvielfalt meine ich nicht unser Wildwuchs an Schule, den wir hier in Deutschland haben, dass die gleiche Schulform in 25 Bundesländern anders heißt, gefühlt. Ja, 16 Bundesländer aber. Und auch nicht die Wahl, ob ich ein Gymnasium oder eine Realschule habe, sondern dass Schüler eine echte Wahl an Konzepten haben. Ob ich auf eine Schule gehe, die ein Montessori-Konzept, ein Dalton-Konzept, ein Marchtaler Plan, so what hat. Und das ist eben das Entscheidende, dass Schulen mehr Selbstverantwortung bekommen und eine konzeptionelle Vielfalt entsteht und ich eine echte Wahl als Schüler habe oder als Schülerin. Was damit zusammenhängt, das wäre der erste ganz wichtige Punkt. Der zweite sehr, sehr wichtige Punkt ist ein absolutes Überdenken über Lehrpläne und Fächerkanon. Und ich weiß als Mathelehrer, wovon ich spreche. Ich würde mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar zwei Drittel aus diesem Lehrplan einfach mal rauskicken. Und sicherlich durch teilweise andere Inhalte ersetzen. Aber das, was sich da mittlerweile angesammelt hat und dieses Verschieben von einem Schuljahr ins andere und dann habe ich einen neuen Lehrplan und verkaufe den als den großen neuen Wurf, wir müssen da wirklich radikal umdenken. Gerade bei so einem Fach wie Mathematik, was so viel Potenzial eigentlich hat, aber niemand diese heilige Kuh schlachten möchte. Und es gilt aber für andere Fächer auch, weil da kenne ich mich halt eben auch am besten. Und der dritte Punkt ist, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass in Schule auch ein, ich nenne es mal, gesunder Lifestyle integriert wird. Dass Sport eine gewisse Rolle spielt und zwar nicht nur irgendwie diese drei kümmerlichen Stunden Sport, bei denen ich dann irgendwie Barrenturnen mache und von den 45 Minuten dann zweimal am Barren bin und ansonsten anstehe und gucke, wie es die anderen machen, sondern dass es wirklich ein aktiver Sport jeden Tag integriert ist, wie so eine Art, ja, Workout und dann eben danach erst ein späterer Schulbeginn mit wirklich den anderen Fächern, wo es dann um kognitive Fähigkeiten geht und dass auch das Thema Ernährung, gesunde Ernährung in Schule Einzug hält. Und wenn ich mir dann teilweise angucke, was in diesen Kantinen an die Schüler verfüttert wird, dann schüttle ich nur noch mit dem Kopf. Und dieses Bewusstsein müssen wir schaffen und wir müssen auch die Rahmenbedingungen hinkriegen. Das wären meine drei wichtigsten Punkte.
Sind sehr schöne Punkte. Also ja, ich stimme dir zu, das ist manchmal gar nicht so einfach, das auf drei Punkte runterzubrechen, weil einfach im Moment leider an so vielen Stellen so viel zu tun ist. Aber ja, Lehrpläne, oh ja, definitiv. Und ja, auch diesen gesünderen Lifestyle, so hast du es ja genannt, ne, insgesamt eher zu etablieren. Also wo Sport sehr viel normaler, also Sport bzw. Bewegung überhaupt sehr viel normaler mit dazugehört. Oder auch so ein Thema wie Ernährung halte ich auch eigentlich auch für extrem wichtig. Und das ist ja auch das, ich meine, wir werden alle immer, also, oder wir werden immer dicker als Gesellschaft, viele Schüler auch. Und das hat jetzt noch nicht mal nur was mit Optik zu tun, sondern ja auch am Ende des Tages mit Gesundheit. Ist ja einfach auch ein ganz, ganz banales Thema, wo das Thema Gesundheit ja schon anfängt. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch in den Schulen ja viele Schüler, die auch viel krank sind. Auch das ist ja natürlich auch ein Stück weit dem Druck und dem System geschuldet, mit Sicherheit. Aber mit Sicherheit wird ein ganzer Teil auch aus Ernährung und diesen Dingen kommen, wo einfach überhaupt gar kein Bewusstsein für da ist. Und ja, ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Schritt sein wird, da mehr Wert drauf zu legen in der Schule und nicht Sport, das eigentlich ist, was immer so ein bisschen hinten runterfällt, gefühlt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe den Eindruck, ja, das ist ein subjektiver Eindruck, aber sage ich jetzt gleich so, aber dass die Gesellschaft hier extremst auseinandergeht gerade. Also wir haben diesen normalgewichtigen, gesunden Menschen schon fast gar nicht mehr. Also entweder haben wir den High-Performer, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht und extremst auf seine Ernährung achtet. Oder wir haben die andere Seite, völlig ungesund, übergewichtig, kaum Sport bis gar kein Sport. Und dieses gesunde Mittelmaß haben wir so gut wie nicht mehr. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass man da vielleicht auch wieder ansetzt und sagt, hey, wie kriege ich denn diejenigen, die einen ungesunden Lifestyle haben, schon von Kindesbeinen an dahin, dass sie Routinen entwickeln, die ihren Körper gut tun. Und da heißt es nicht, dass sie jeden Tag ins Fitnessstudio gehen müssen und jeden Tag irgendwie durch den Wald joggen müssen, sondern einfach, dass sie dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport einplanen, dass sie auf ihre Ernährung achten. Und das heißt nicht, dass man nicht mal eine Pommes oder einen Burger essen darf, sondern dass es einfach der gesunde Mix ist und dass man da einfach dieses Bewusstsein schafft. Und wenn wir nicht bei unseren Kindern ansetzen, ja, wann wollen wir denn ansetzen? Erwachsene kriegt man dann nicht mehr dazu.
Nein, und Kinder sind da eigentlich noch der beste Hebel, sage ich mal, weil die eben so viel in der Schule sind. Also ne, in einem Rahmen, wo das halt möglich wäre, prinzipiell.
Ja.
Gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit und deine vielen wirklich spannenden Impulse.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gern. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.